Ich weiß nicht, ob diese Lieder jetzt einfach so für dich gesungen waren, ob sie durch deinen Kopf gingen auch. Manche Lieder sind einem ja so vertraut, die kann man einfach so singen, ne? Da wird der Kopf vielleicht kaum berührt. Man fragt sich dann plötzlich, was habe ich denn jetzt gesungen? Oder war dein Herz berührt? Dein Geist, dein Inneres, deine Gottesbeziehung, war sie gerade bewegt? Oder es ist einfach eine gute Tradition, wir kommen zusammen, wir singen Glaubenslieder, ist auch eine gute Sache. Aber der christliche Glaube möchte, dass es nicht nur irgendwie so gemacht ist, sondern durch Kopf und Herz geht. Wir haben viele Wahrheiten, Glaubenswahrheiten gesungen, Wahrheiten für uns. Und doch möchte ich sagen, es könnte ja alles nur so ein bisschen eine subjektive Sache sein. Ja, woher wissen wir, dass das, was wir gesungen haben, wahr ist? Hat das eine Grundlage? Wichtige Fragen, oder? Hat es eine Grundlage? Gibt es was Objektives zu unserem Glauben? Ich möchte heute mit euch in der Botschaft die Bibel anschauen. Weil zu allem, was man subjektiv erlebt, also was du persönlich für dich vielleicht so festhältst, bewegst, braucht ja eine Grundlage. Ja. Und es gibt ja viele subjektive Überzeugungen, Meinungen in dieser Welt. Wenn wir allein in die Religionswelt schauen, gibt es ganz viele unterschiedliche Überzeugungen. Gibt es für diese subjektiven Erlebnisse, diese persönlichen Erlebnisse, das, mit dem du unterwegs bist, gibt es da auch eine objektive Grundlage? Und ich möchte mit euch heute einfach ein paar Fakten anschauen zur Bibel. Und ich stelle die Behauptung auf, die Bibel, erstaunlich, einzigartig und überzeugend. Ja. Und das sagt die Bibel auch von sich selbst. Wenn du mal in die nächste Folie reingehst, zwei Bibelstellen, der Anspruch der Bibel ist einmal im 2. Timotheus 3,16, ich denke, für uns alle auch bekannt, warum wir die Bibel lesen und was die Bibel uns bedeutet. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das ist der Anspruch der Bibel, die Grundlage unseres Glaubens, deines Glaubens, wenn du Christ bist, und damit Basis, objektive Wahrheitsgrundlage für alles, was wir dann leben und ergreifen. Dass dann Menschen solche Lieder schreiben konnten, die wir heute Morgen gesungen haben. Und in Petrus, sagt der 2. Petrus 1, sagt Petrus, keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger, also subjektiver Überlegungen des jeweiligen Propheten. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das ist der Anspruch der Bibel, das Wort Gottes, mit diesen Bibelversen auch ausgedrückt. Jetzt aber meine Frage, warum ausgerechnet die Bibel für uns? Ist sie die einzige Grundlage der Offenbarung Gottes, in die der Heilige Geist hineingreift? Warum nicht auch der Koran, der auch diesen Anspruch für sich erhebt, Botschaft von Gott zu sein? Warum nicht irgendein anderes religiöses Buch oder Schriften oder Lehrmeinungen? Auf was beziehen wir uns? Haben wir objektive Grundlage, dass wir sagen, da ist auch ein Stück Beweisführung mit dabei, wenn wir das Wort Gottes anschauen? Du und ich als Christen, wir werden ja auch in Frage gestellt in dieser Welt, oder? Wer wurde schon mal in Frage gestellt mit seinem Glauben? Am Arbeitsplatz, in der Familie wahrscheinlich, manchmal ist es ja ganz nah. Leute, ach du mit deiner Bibel, schön, dass du das glaubst, wenn du das brauchst. Ja, für dich ist es dann okay, aber lass mich in Ruhe. Oder wir werden richtig auch vielleicht angegriffen. Ja. Wie argumentieren wir dann? Haben wir überzeugende Argumente, wenn wir hineinschauen? Warum ausgerechnet die Bibel? Was spricht für ihre Glaubwürdigkeit? Und was bedeutet es für unser Leben, wenn die Bibel wahr ist? Dieser Bezug ist ja dann auch gleich herzustellen. Und wir brauchen darin Antworten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir natürlich Bibel lesen, dass wir aber auch verstehen, welche Grundlage ist sie für unseren persönlichen Glauben, aber auch als Zeugnis in die Welt hinein. Was spricht für die Glaubwürdigkeit der Bibel? Und die Bibel gibt, oder sie will ja Antworten geben auf die Grundfragen des Lebens. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wozu gibt es mich? Gibt es einen Gott? Führen alle Religionen zu diesem Gott? Ich möchte mit euch heute einfach so ein paar Dinge anschauen. Einfach mal für dein persönliches Glauben, aber auch für dein Zeugnis in die Welt hinein, wo du sagst, das kann ich mitnehmen, das kann ich benennen. Ja, natürlich, wir sind überzeugt als Christen, dass die Bibel die Grundlage ist und die Wahrheit für unser Leben, für unseren Glauben, für unsere Beziehung mit Gott. Und für uns spricht vieles dafür, wenn wir dort hineinschauen. Allein das Faktum der biblischen Prophetien, oder? Wie viele prophetische Aussagen macht dieses Buch? Und über 3000 sind schon in Erfüllung gegangen. Ganz unterschiedlicher Art, nachprüfbar, nachweisbar. Allein die Neugründung Israels finden wir im Alten Testament, dass es zu diesem Moment kommen wird. Und es ist geschehen. 1948, dieser Staat, auch nicht irgendwas irgendwie Subjektives, sondern gegründet in jahrtausendaltem Wort, können wir finden. Für uns ganz nahestehend, die wir Israel natürlich auch kennen, Zeichen der Zeit, dass Jesus vor 2000 Jahren über Dinge spricht, die wir heute sehen können, zunehmend wie diese Wehenbewegungen. Aber dann auch die Fakten, archäologisch, wissenschaftlich, wo die Bibel immer wieder in Frage gestellt war und wurde von Menschen, Wissenschaftlern, Kritikern. Ist interessant, wie immer wieder archäologische Funde, nachher nenne ich noch kurz ein paar, beweisen, die Bibel hat doch recht. Was über lange Zeit auch manchmal in Frage gestellt war oder wo man der Bibel Falschaussagen zuspricht. Und dann natürlich, und dann wird es natürlich ein bisschen subjektiv, die Kraft, das Geheimnis der Kraft der Bibel, wenn man ihr glaubt, was dann im Leben passiert und geschieht. Subjektiv, ja, ich erlebe das und dann doch nicht so ganz, weil ich bin es nicht allein, sondern überall, wo man der Bibel glaubt, egal in welchem Land, aus welchem Volk, sie erleben dasselbe. Menschen, die in Abhängigkeiten leben, werden frei, Verbitterte werden lebensfroh, Kranke werden gesund, Rebellen werden friedlich, Egoisten selbstlos und Zweifler gewiss. Die Kraft der Bibel entfaltet sich. Und es ist ja eine ganz wichtige Frage, hat die Bibel recht? Weil wenn sie recht hat, dann stehen folgende Fakten für uns auch klar. Wenn die Bibel recht hat, dann gibt es einen Gott. Große Fragen der ganzen Menschheit. Wenn die Bibel recht hat, dann ist dieser Gott sogar erfahrbar. Dann ist er nicht irgendeine Vorstellung weit weg in der Ferne, sondern dann ist er erlebbar. Das sagt die Bibel. Wenn die Bibel recht hat, dann hat unser Leben einen Sinn und eine Zukunft. Wenn die Bibel recht hat, dann kennt und liebt dieser Gott, der sich dort offenbart, jeden einzelnen Menschen und nimmt Anteil an unserem Leben. Er ist nicht fern. Wenn die Bibel recht hat, dann trennt uns Sünde von Gott. Aber wir haben ja gerade schon gesungen, als solche, die wir glauben. Wir wissen, wo wir mit dieser Sünde, mit diesem Trennungsding hingehen. Weil auch das sagt die Bibel. Sie sagt, diese Trennung ist über den Tod hinaus, wenn wir nie bewusst auf die Seite Gottes treten. Wenn die Bibel recht hat, dann gibt es nicht diese Wiederverkörperung, Reinkarnation, die andere Religionen behaupten. Sie schließt also auch aus, dass es, oder sie benennt, es gibt Wege, die nicht zu diesem Gott führen, der alles gemacht hat. Sie benennt sich als in einem Absolutheitsanspruch als die einzige Wahrheitsbasis des Glaubens. Wenn die Bibel recht hat, dann gibt es keine Höherentwicklung noch Selbsterlösung, sondern wir brauchen einen Erlöser. Es gibt dann nur einen Weg, mit Gott versöhnt zu werden, und dann können wir unsere Zugehörigkeit zu Gott in einer persönlichen Gewissheit erleben. Das sagt die Bibel. Die Frage ist jetzt, hat sie recht? Stimmt es? Was spricht für sie? Das sind die zentralen Fragen des Lebens. Und damit verbunden, nicht nur hat die Bibel recht, sondern existiert dieser Gott der Bibel oder existiert er nicht? Fragen, die jeder Mensch auf dieser Welt sich stellt und zu irgendeiner subjektiven Überzeugung kommt. Die Frage ist, ob seine Überzeugung eine objektive Grundlage hat. Weil alle Menschen suchen nach ihm. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Dann leb drauf los, wie du willst. Dann musst du ja auch nichts beachten, wenn es diesen Gott nicht gibt. Wenn du nur eine Entwicklungsstufe bist, ganz, ganz früher, deine Urahnen waren Amöben, ja, dann mal ein paar andere Tiere, die in den Bäumen lebten. Dann leb auch so, wenn das deine Überzeugung ist. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Und dann müssen wir ja auch nichts einhalten, was gerecht wäre. Dann leb drauf los heute Mittag. Ja, es käme nur darauf an, möglichst viel zu genießen. Wenn Gott existiert, gibt es diese Wahrheit, dann wären ja die Gedanken betreffend Selbstbestimmung Illusion, Trugschluss. Dann wären wir wirklich auf ihn angewiesen, für hier und jetzt, aber auch betreffend der Zukunft, was auf uns zukommt. Wir sollten also für uns wirklich geklärt haben, was die Bibel für uns ist. Und auch entdecken, was für ihre Glaubwürdigkeit spricht. Wenn Gott, welcher Gott? Ja, es gibt ja viele Religionen, viele Ideologien, viele Überzeugungen. Man kann grob die Menschheit in 4 Gruppen einteilen. Ich nenne die euch mal hier ganz kurz, weißt du wahrscheinlich auch, aber einfach mal so von der Grundlage her, da ist einmal der Atheismus. Ja, viele Menschen dieser Welt glauben, es existiert kein Gott. Der Glaube an keinen Gott ist auch eine Form von Glaube. Ja. Der Mensch tritt an die Stelle Gottes im Atheismus. Wir sind zentral. Ja, wer sonst? Ja, dann sind wir zentral. Ein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes allerdings konnte der Atheismus noch nie erbringen. Also wenn Sie sagen, beweis mir deinen Gott, dann darfst du ihnen auch sagen, beweis mir, dass es ihn nicht gibt. Ja, ich sehe ihn nicht. Ich sehe vieles nicht. Ich sehe die vielen Radiowellen und WLAN-Strahlen und so, die um mich rum sind, gerade auch nicht. Ja, aber ich kann sie nutzen, erleben. Unser Gott ist auch so eine Dimension, natürlich ganz andere Art. Aber etwas, was man nicht sehen kann. Für Atheisten ist es eine Ersatzreligion, Formen, Philosophien, Ideologien, Humanismus, Liberalismus, Existenzialismus, Marxismus, Anarchismus, all diese Formen gründen sich dann auf die atheistische Glaubensgrundlage. Eine Form, wie viele Menschen glauben, es gibt keinen Gott. Aber irgendein System des Glaubens entwickeln sie. Es gibt dann die zweite Gruppe, das sind die Polytheisten. der Polytheismus, der Glaube an viele Götter, an Ahnengeister, Totemfiguren, Dämonen, der Bereich der Natur- und Primitivreligionen. Da herrscht allgemein die Übereinstimmung darüber, dass in diesen Bereichen der Gott, der als mögliche Realität hinter allem Leben steht, nicht zu suchen ist. Man muss ihn eher besänftigen, zufriedenstellen, damit er mir nichts tut. Vor 2 Jahren habe ich einen neuen Freund, habe schon mal erzählt, in den Philippinen kennengelernt, den Joel, ein Häuptling vom Ati-Tribe, dem Ati-Stamm der Philippinen. Die lebten bis vor kurzem noch wirklich im Wald, in Baumhäusern. Kleinere Filipinos, dunkelhäutiger als der normale Filipino. Ihre Lieblingsspeise sind Leguane und Salamander, die sie so noch gegessen haben. Und dieser Stamm hat vor circa 20 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gefunden, weil Menschen kamen aus Überzeugung und diese Botschaft der Bibel verkündet haben. Und Joel sagte mir, Klaus-Peter, wir sind so froh, dass wir Jesus kennengelernt haben. Die Angst ist aus unserem Stamm gewichen. Wir waren von Angst bestimmt. Wir haben hier dem Gott des Baumes, dem Gott des Flusses, dem Gott dieses Busches, dem Gott des Wetters Opfer gebracht, damit sie uns nichts tun, damit sie uns gut gesinnt sind. In Jesus Christus hat sich unsere Angst aufgelöst. Polytheismus. Er war ein Polytheist, hat an viele Götter geglaubt, die man alle irgendwie zufriedenstellen muss. Und wir müssen aufpassen, dass ins Christentum nicht manchmal Gedankengut von Polytheismus reinkommt. Unseren Gott zufriedenstellen. Er ist so zufrieden, du kannst ihn gar nicht zufriedenstellen. Er liebt pur, rein. Botschaft der Liebe, der Bibel. Wenn im Polytheismus überhaupt irgendeine Realität wirksam wird, dann handelt es sich um negative, okkult-dämonische Mächte. Hinduismus ist voll davon. Millionen Menschen glauben in einer subjektiven Wahrnehmung, so gelehrt, so muss es sein mit dem Leben. Die dritte Gruppe ist der Pantheismus. Der Glaube an einen Gott, der alles einschließt und erfüllt. Gut und Böse, den Kosmos, die Natur, alle Lebewesen, jeder Mensch. Dieser Gott ist nicht personenhaft. Ein unpersönliches, ewiges Gesetz. Ein Karma. Eine unbestimmte kosmische Kraft. Ja, Menschen sagen dir das, oder? Wenn ich mit ihnen rede, sagen sie mir, ja, es gibt bestimmt so eine Kraft, so eine Energie. Esoterik mündet dort hinein. Ja, die ganzen Vorstellungen des Okkulten, des Esoterischen, New Age, der Pantheismus. Es gibt eine Kraft, aber das ist keine Person, die man kennenlernen kann. Wo wir herkommen, wer zu uns steht. Die Wurzeln dieses Glaubens finden sich im Hinduismus, auch Buddhismus, auch von den Theosophen, Anthroposophen ein Stück in den Westen importiert. Viele Sekten, viele Spiritisten, New Age-Bewegung. Und selbst viele traditionell geprägte Christen geben dir vielleicht so eine Antwort, weil sie diesen Gott nicht kennengelernt haben. Ja, da gibt es einen Gott. Keine Ahnung, wie der ist. Aber es muss eine Kraft geben dahinter. So viel Überzeugung ist dann doch schon da. Und dann gibt es die vierte Gruppe, und zu denen gehören auch wir als Christen, nämlich die Monotheisten, der Monotheismus. Der Glaube an einen einzigen, personenhaften Gott, wie er sich im Islam, Judentum und Christentum findet. Hier ist der Mensch entweder unter dem Prinzip des Gesetzes, Islam und Judentum, oder der Gnade, haben wir vorhin gesungen schon, oder gehört im Eingangswort, Christentum. Unter welchem dieser Ordnungen stehen wir? Dem Prinzip des Gesetzes oder der Gnade? Entweder steht er einem strengen, unnahbaren Gesetzesgott oder einem gütigen, anteilnehmenden Vatergott gegenüber. Viele Glaubensüberzeugungen in dieser Welt, viel Subjektives. Was spricht für unseren Glauben? Und die Bibel in ihrem Anspruch, was sie ist, nämlich eine Botschaft von diesem personenhaften Gott, der liebt, ist unsere Glaubensüberzeugung, aber auch unser Zeugnis in die Welt hinein. Deshalb sollten wir die Bibel kennen. Wir müssen sie nicht verteidigen. Die Bibel verteidigt sich völlig in sich. Wenn man manchmal den Leuten helfen kann, einen gewissen Zugang zu finden und selbst zu Überzeugungen dann zu kommen. Warum also ausgerechnet die Bibel? Alle Religionen können nicht recht haben von diesen vier Gruppen, weil die widersprechen sich grundlegend. Ja? Nicht so alle Wege führen nach Rom. Nee, nach Rom vielleicht schon, aber nicht in den Himmel. Die Bibel hat einen Absolutheitsanspruch. Ein paar Punkte, wenn wir vielleicht mal reinschauen, die nächste, die wir anschauen. Ich möchte einfach benennen, ihre Kontinuität, also die Geschlossenheit ihrer Botschaft. Ich weiß nicht, wer hat schon mal den Koran gelesen von euch? Ein Sammelsurium von Suren, ja, nicht zu vergleichen mit der Bibel. In der Art, im Wesen, wie sie entstanden ist. Stell dir vor, ich würde jetzt dir sagen, ich habe hier ein Buch, das wurde von 40 Leuten geschrieben, die sich nicht kennen, zum Teil aus unterschiedlichen Generationen, unterschiedliche Hintergründe, die wenigsten davon waren Professoren oder Gelehrte. Wir haben das hier zusammengestellt, was die alle geschrieben haben. Würdest du diesem Buch glauben? Man würde ein Sammelsurium erwarten, oder? Wenn ich euch jetzt sage, jeder von euch schreibt heute Mittag mal was auf, was dir so in Sinn kommt, wir packen es zusammen und dann schauen wir mal, wie das zusammenpasst. Ja. So ist die Bibel aber entstanden. Das waren 40 Verfasser in den 66 Büchern der Bibel auf drei Kontinenten, in drei Sprachen, in einer Zeitspanne von über 1500 Jahren entstanden. Die verschiedenen literarischen Stile, Geschichtsschreibungen, Poetisches, Prophetisches, Lehraussagen, kontroverse Themen des Lebens und doch ein roter Faden von Anfang bis Ende. Von 40 Personen. Hätte jetzt eine Person diese Bibel geschrieben, wie der Koran, ich würde dem Buch nicht glauben. Aber hier ist für mich eine ganz faktische Beweisführung. 40 Personen kennen sich nicht, werden von der gleichen Quelle inspiriert. Das Ganze passt zusammen. Hat einen roten Faden, dieser rote Faden heißt Jesus Christus. Von Anfang, von der Schöpfung bis zur Offenbarung findest du ihn. Erstaunlich, oder? Nenn mir ein anderes Buch, das so ist wie die Bibel. Den Koran kannst du nicht vergleichen. Es hat ein Mann geschrieben und gesagt, Gott hat mir das offenbart. So ein Buch kann ich auch schreiben. Du auch, oder? Ich kann dem Koran nicht glauben. Wären es mindestens 2, 3 gewesen, die sich nicht kannten und überzeugend übereinstimmen. Die Bibel ist erstaunlich in der Art, wie sie entstanden ist. Und dieser Anspruch von Gott, ich habe inspiriert. Gehen wir mal zum Zweiten. Die Einzigartigkeit in ihrer Verbreitung. Meist geliebt, meist kritisiert, meist gehasst. Welches Buch der Welt hat so einen Siegeszug gehabt. Da muss eine Kraft dahinter stehen, die dafür garantiert, dass die Botschaft dieses Buches nicht verstummen kann. Das weltweit am meisten verkauft und gelesene Buch. Es gibt Jahre, von der Statistik her, da wurde es bis zu 600 Millionen Mal verkauft. Ja, durchschnittlich 300 Millionen Mal pro Jahr wird es wieder verkauft, gedruckt, weitergegeben. am meisten verbreitet in die Welt hinein. Ein Siegeszug, das, was vor 2000 Jahren von Christus ausgelöst wurde, unstoppable, unaufhaltsam. Ja, und wie viele Kräfte haben dagegen gewirkt? Wenn du heute nach Saudi-Arabien reist, hab besser keine Bibel im Gepäck, die dort gefunden wird. Du darfst bis heute, es ist ein gefürchtetes Buch. In viele Länder, gerade der islamischen Welt, darfst du, oder auch der kommunistisch, der atheistischen Welt, darfst du dieses Buch nicht einführen. Da hat jemand auch Angst davor, weil dieses Buch Kraft hat. Hab mal mit einem jungen Mann gesprochen, der eine Zeit im Gefängnis saß, Moslem, atheistisch, eigentlich vom Hintergrund nicht wirklich überzeugend, aber muslimisch geprägt. Und er ist in der Gefängniszelle diesem Buch begegnet. Und er hat gesagt, da ging so eine Kraft von aus, wie ich es noch nie erlebt habe. Das Zeugnis, was rund um die Welt auch geht, wo Menschen mit diesem Buch Umgang haben. Einzigartig in den Übersetzungen, dass es so verbreitet ist, hängt auch damit zusammen, dass das am meisten übersetzte Buch der Welt ist. Inzwischen mehr als 2200 Sprachen. Klar, es gibt ein paar tausend Sprachen mehr in dieser Welt. Allein auf den Philippinen gibt es 80 verschiedene Sprachen, die ganz unterschiedlich sind. Die können sich gar nicht verstehen. Die brauchen dann Englisch, um miteinander zu reden, obwohl sie zum gleichen Volk gehören, zum gleichen Land gehören. Aber diese 2200 Sprachen decken inzwischen weit über 90% der Weltbevölkerung ab. Es gibt noch ein paar Stämme mit Sprachen, da braucht es noch die Bibelübersetzung, damit auch dieser Stamm, manchmal nur ein paar hundert Leute, die leben, so wie der Atti-Stamm, die haben auch eine eigene Sprache gehabt. Sie haben keine ganze Bibelübersetzung, aber Teile des Neuen Testamentes inzwischen. Und es gibt viele Teams, die sich heute vorbereiten, auch die letzten Sprachen zu übersetzen. Damit, weil es die Botschaft der Bibel ist, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sie lesen können. Und man will bis jetzt in ein paar Jahren für alle Sprachgruppen die Projekte angegangen sein. Nächste Folie, was spricht für die Glaubwürdigkeit der Bibel? Ihr Fortbestand durch die Zeit unter Verfolgung. Zeiten, wo sie verboten wurde, auch in unserem Land während der Kriegszeit unter dem Nazi-Regime, da wollte man am liebsten eine deutsche Bibel herausgeben. Da hätte ganz schön viel gestrichen werden müssen, wenn man die Juden dort ausradieren wollte. Ja, gab Bestrebungen, das zu machen, zu entjuden. Voltaire, einer der größten Kritiker, Humanist, ja, er sagte, bis in ein paar Jahren wird die Bibel keine Rolle mehr spielen. Interessant ist, dass in Genf in seinem Haus die Schweizer Bibelgesellschaft inzwischen ist. Er, der gesagt hat, in ein paar Jahren wird keiner mehr dieses Buch lesen, von seinem Haus geht die Bibel in der Verbreitung weiter und mehr als je zuvor. Ihre Einzigartigkeit in ihren Lehren und in ihrem Einfluss. Prophetie, Geschichte, Literatur, Zivilisation. Was ist dein Glaube? Zu diesem möchte ich noch ein paar Fakten gleich einfach benennen. Auf was gründet sich dein Glaube? Ist es irgend vom Hörensagen? Ist es eine subjektive Wahrnehmung, weil auch andere diese Glaubensform gewählt haben? Oder hast du eine Überzeugung, auch auf dieser objektiven Grundlage der Wahrhaftigkeit der Bibel? Die Bibel in ihrer Entstehung, in ihrem Inspirationsanspruch, Gott selbst offenbart sich darin, dass er sagt, dieses Wort ist von mir. Alle Schrift von Gott eingegeben. Aufgrund dieser Inspiration beansprucht die Heilige Schrift göttliche Autorität. Sie versteht alle ihre Aussagen als verbindlich, unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht. So spricht der Herr. 2600 Mal finden wir das in diesem Buch. Wow. und du hast diesen Schatz zu Hause. Und du nutzt ihn, denke ich mal. Wie viele Menschen würden sich wünschen, diesen Schatz schon selbst zu besitzen? In Gefängnissen wird das Buch von Zelle zu Zelle manchmal abgeschrieben, wenn nur einer ein Exemplar hat in den Verfolgungssituationen. Viele Leute glauben nicht an die Bibel, aber sie glauben an Jesus. Jesus war für sie schon auch ein bedeutender Mensch. Ja. Aber weißt du, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du keine Chance, nicht an die Bibel zu glauben. Weil dann musst du auch verstehen, wie verstand er die Bibel? Dieser große Meister, dieser gute Menschenlehrer, diese weise Person, die von manchen Menschen in dieser Weise als Lehrer akzeptiert wird, dann müssen wir auch verstehen, wie verstand er die Bibel. Kann man Jesus und die Bibel trennen? Unmöglich. Für Jesus war die Bibel weder mythisch noch symbolisch, sondern konkret und verbindlich. Und das tat er nicht als Kind seiner Zeit, sondern als der Messias Gottes voll Heiligen Geistes, der sagen konnte, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Jota, noch ein einziges Strichlein vom Wort vergehen, bis alles geschehen ist. Und im Johannesevangelium, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Worte aus dem Munde Jesu. Wer an Jesus glaubt, kann ich sagen, die Bibel hat nicht recht. Ja, weil Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird niemals vergehen. Hier ist die Grundlage. Ja, manchmal wird gesagt, die Bibel, ob das alles so richtig überliefert ist, so richtig übertragen wurde, wahrscheinlich stand da vor Jahrhunderten was ganz anderes, wie das, was wir heute in unseren Bibeln lesen können. Das ist die Kritik, sie sei verfälscht. Dabei müssen wir wissen, die Bibel ist das bestbelegte historische Dokument überhaupt, gehört mit zu den bestbelegten historischen Büchern. Und die heutigen vorliegenden Übersetzungen in den vielen Sprachen sind so gut wie fehlerfrei, in kleinen Unterschieden, die aber nicht maßgebend sind, vielleicht unterschiedlich und damit aber in ihrer Botschaft identisch. Das Alte Testament wurde zum Beispiel von Manuskript zu Manuskript abgeschrieben, mit größter Sorgfalt. Es gibt gut erhaltene Handschriften, die bis auf winzige, wie schon gesagt, unwesentliche Abweichungen genau übereinstimmen. Und das geht einige Jahrhunderte zurück, wo wir die Schriften haben und prüfen können, wie sie in unserer heutigen Bibeln zudem. Und dann lässt es der Heilige Geist geschehen, dass Forscher in Qumran, in Israel, Jesaja-Rollen finden, und das war ja erst vor ein paar Jahrzehnten, die aus der Zeit 200 bis 100 vor Christus stammten. Und das war eine Sensation. Obwohl sie 1000 Jahre älter als die bis dahin vorliegenden Manuskripte aus dem Jahr 900 nach Christus waren, stimmten sie völlig überein. Manche ja sagen, ja, das mit Jesus wurde in den prophetischen Büchern irgendwann später nachgeschrieben, nach ihm. Da wurde getrickst. Ja. Und Qumran, diese Schriftrollen, die gefunden wurden, beweisen, nee, 200 Jahre vor Christus stand es schon drin im Jesaja. Jesus kommt vor. Vom Neuen Testament gibt es etwa 5000 Manuskripte, die bis in die Zeit 350 nach Christus, manche bis 150 nach Christus zurückgehen. Geringste Abweichungen zu diesen Schriften. Unsere Bibel heute deckt sich mit diesen Urschriften, wie es überliefert wurde. Es gibt viele andere historische Werke, zum Beispiel von Julius Caesar, der Gallische Krieg. Wer hatte Latein in der Schule früher? Ja, da hatten wir was mit zu tun, ne? Von diesem gibt es nur 10 gut erhaltene Manuskripte aus der Zeit 900 Jahre nach Caesars Tod. Und das wird nicht in Frage gestellt. Warum wird die Bibel in Frage gestellt? weil es Konsequenzen hat. Wenn sie wahr ist, wenn die Bibel recht hat, dann gibt es diesen personenhaften Gott, den man kennenlernen kann und der unser Leben verändert. Die Bibel ist zuverlässig. Und nicht nur die Bibel selbst begründet sich. Viele andere Schreiber, nichtchristliche Geschichtsschreiber, auch christliche Geschichtsschreiber, benennen die Fakten der Bibel auch in ihren Büchern. Tacitus, Josephus, Flavius, Suetonius, Plinius, Lucian, Tertullian, Geschichtsschreiber, die bestätigen, was die Bibel sagt. Die außerbiblischen Texte begründen es genauso. Aber es gibt doch bestimmt Widersprüche in der Bibel, oder? Kennt ihr welche? Oder wurde es dir schon mal gesagt, ja, die Bibel widerspricht sich doch. Ja. Der Kain, wen soll er denn geheiratet haben, nachdem er den Abel umgebracht hat? Ja. Da war doch eigentlich niemand außer Adam und Eva und der Seth vielleicht noch. Nee, die Bibel begründet. Damals haben die ja auch viel länger gelebt und Adam und Eva hatten viele Generationen. Und da war auch noch kein Inzestverbot. Das kam begründet in der Bibel viel später. In dieser ersten Zeit vor der Sintflut konnten Menschen über viele Generationen sich finden. Und natürlich hat er keinen jemanden gefunden. Oder in der Zeit, als Peleg lebte, heißt es, er lebte zu der Zeit, als die Erde zerteilt wurde. Kontinente, die auseinanderdriften. Die Bibel benennt Dinge, wo heute die Wissenschaft sagt, naja, die alten, ja, manch christliche Vorstellung hat sich auch nicht mit der Bibel gedeckt. Ja, die Erde als Scheibe steht gar nicht im Wort Gottes. Nirgendwo. Dort wird es eher von dem Rund der Erde gesprochen, in vielen biblischen Aussagen, die irgendwo im Luftleeren aufgehängt ist. Dinge, wo völlig bestätigt, dass manche Christen manchmal in ihrer Vorstellung in die Bibel was reindeuten, was da gar nicht steht, das ist natürlich eine andere Sache. Auch Lehrüberzeugung. Müssen wir heute auch aufpassen, ne? Dass wir nicht unser Denken irgendwie reindeuten wollen in die Bibel. Nein, sie ist die Grundlage, an der sich jede Schrift ausrichtet. Und wie war das mit dem Judas? Hat er sich jetzt erhängt? Oder ist er gestürzt und auseinandergebrochen? Der Apostelgeschichte heißt es so, im Johannes so. Das ist ein Widerspruch, oder? Nee. Manchmal gibt es einfach unterschiedliche Erzählungsweisen. Wenn ihr heute Mittag von diesem Gottesdienst berichtet, ihr habt denselben Gottesdienst erlebt, aber es kann sein, dass ihr unterschiedliche Sachen sagt und benennt. Und man hört euch zu und die Leute sagen, die waren in einem unterschiedlichen Gottesdienst. Ja. So heiß gewesen da im Raum. Und Judas war beides. Er hat sich erhängt. Aber es war ja damals die Passahwoche. Und man musste damals die Toten, einen Selbstmörder, aus der Stadt schaffen. Und er wurde über die Stadtmauer Jerusalems hinuntergestürzt. Und sein Leib ist noch auseinandergebrochen mit diesem Sturz. Und später wurde er auf dem Gottesacker, den man für die Ausgestoßenen, ja, wo sie sogar gekauft haben mit diesen Geld, das er gekriegt hat für den Verrat von Jesus, beerdigt. Der eine hat berichtet, wie er sich umgebracht hat, und der andere berichtet, man musste ihn wegschaffen. Und er wurde rausgestürzt aus der Mauer. Deckt sich, wenn du hineinschaust, was damals in Jerusalem geschehen ist. Widersprüche der Bibel, lass uns mit den Kritikern ein bisschen genauer hinschauen. Und am Ende wird das vielleicht sogar zur Beweisführung für sie. Naturwissenschaft könnte man viel sagen, will zum Ende kommen. Schöpfung, Evolution, spricht dort rein, wäre eine Predigt für sich. Das Schöpfungsmodell und das Evolutionsmodell. Natürlich gibt es Evolution innerhalb der Rassen. Nichts anderes sagte auch Darwin. Aber rassenüberspringend. Ja, Schäferhund und Dackel sind Evolution, aber beides bleiben Hunde. Es fehlen die Missing Links, die Übergänge von einer Rasse zur nächsten, die man bis heute nicht findet. Natürlich gibt es Evolution in der Sache, im Kleinen, im Mikro. Aber diese Vorstellungen, selbst auch die Datierung der Erde, gibt es viele Fehldatierungen, die manchmal heute von der Wissenschaft korrigiert werden müssen. Und noch geht man davon aus, dass Millionen Jahre, und natürlich, bevor diese Erde geschaffen wurde, wie wir sie kennen, war es ja schon da. Als Gott am Anfang der Bibel diese Erde schafft für uns als Lebensraum, war die nicht aus dem Nichts. Da war Wüste, da war Materie, die Gott aber dann geformt hat. Widerspricht sich gar nicht so sehr, wie man ursprünglich auch mal denkt. Man muss nur mit reinschauen. Beweisführung der Bibel, die Prophetie. Ich habe es am Anfang gesagt, damit will ich auch enden. 3000 Prophezeiungen, die schon in Erfüllung gegangen sind. Die Linie Israel, die Beweisführung, dass es dieses Volk noch gibt, wieder gibt im eigenen Land, vorausgesagt ja tausende Jahre zuvor. Wow, welches Buch kannst du bringen, das das tut, so exakt? Konkrete Aussagen über Städte, historische Städte, Tyrus, Sidon, Samaria, Ninive, Babylon, Jerusalem. Was vorausgesagt wurde, ist geschehen. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, wo Jesus sagte, dass der Tempel nicht bestehen bleiben wird und dass sie fliehen müssen. Und es war schon dann 40 Jahre später, 70 nach Christus, geschehen, erlebbar. Für uns heute eigentlich viel einfacher wie für manche Generation vor uns, oder? Wir können zurückschauen und können Dinge entdecken. Wie viel mehr haben wir Grund, der Bibel zu glauben, als die, die vor 1948 lebten oder die ganz am Anfang lebten und nicht erleben konnten, wie alles auch kam, was die Bibel an Beweisführung gebracht hat. Vorhersagen über Städte, Vorhersagen über das Land und Volk Israel, interessant. Vorhersagen über Jesus Christus im Alten Testament, studier doch mal die Bibel. Such nach Jesus im Alten Testament, du findest ihn an so vielen Stellen. Und dann ist es geworden vor 2000 Jahren. Nicht damit du einfach nur eine subjektive Glaubenserfahrung heute hast, weil irgendwas sollte man ja glauben. Wir haben ja so viele Fragen zum Leben. Nein, beweisführend, grundlegend. Wenn alles eigene Predigten, die Prophetien über Jesus und dann die Voraussagen für unsere Zeit. Jesus hat gesagt, am Ende wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Was heißt das? Schauen wir mal rein in unsere Welt. Gesetz heißt, Ordnungen werden aufgelöst werden. Wenn wir heute hineinschauen, klar gab es zu allen Zeiten Irritationen, Fragen, aber in dem Ausmaß global, in der Dimension, wie wir es heute erleben, die Gesetzlosigkeit am Ende des Zeitalters, bevor er kommt, wo er schon auf der Türschwelle steht, wird überhand nehmen. Es wird Kräfte, es wird Ordnungen aushebeln. Ungerechtigkeit, Kriminalität, moralischer Verfall, Pornografie, Perversionen, Abtreibungen, Genderverirrungen, Anarchie, Unterdrückung, Gewalt, Terror. Ist ein Trend erkennbar in unserer Welt, in der Summe, wie es heute in dieser Zeit erlebbar ist? Die Voraussagen von Jesus für unsere Zeit. Ja, auch politische Voraussagen, das Wiederaufleben des römischen Weltreichs, Staaten, die kommen werden, politische Voraussetzungen, die dann gegeben sein werden. Wir leben in einer spannenden Zeit. Und weißt du was, du und ich, wir brauchen mehr Grundlage als subjektive Glaubenserfahrungen. Wir brauchen das, wo wir sagen, darauf gründet sich mein Glaube. Und Gott hat uns in der Bibel diese Grundlage gegeben. Und der Heilige Geist wirkt dann hinein, greift hinein und er gibt dir und mir damit Basis und Fundament. Was machen wir damit? Es persönlich ergreifen und erleben. Diesen Gott, der sich in der Bibel uns offenbart, wähle ihn. Tritt bewusst auf seine Seite. Und dann geschieht es, dass du erleben kannst, was er für eine Kraft hat und was sein Wort für eine Kraft hat. Du glaubst es, du nimmst es, du gehst damit um. Und es ist von daher objektiv, weil nicht nur du es erlebst, sondern millionenfach in dieser Welt erlebt wird. Und da ist dieser Mann vom Ati Tribe in den Philippinen, der so anders ist wie du, der sagen kann, und diese Kraft, dieser Botschaft hat die Angst aus meinem Leben genommen. Ich weiß, wer ich bin. Und dein Nachbar, der vielleicht traditionell Christ ist, aber nicht so genau weiß und diesen Gott nicht kennt, braucht genau denselben Schritt wie der Atheist, der vielleicht noch jetzt leugnet, dass er bewusst diesen Schritt macht und sagt, diesem Gott, diesem Vater im Himmel, diesem Jesus Christus, dieser Kraft des Heiligen Geistes, öffne ich mein Herz und dann wird es lebbar. Es ist bedeutsam, dass wir ganz bewusst und persönlich unsere Schuld vor Gott eingestehen, ihn um Vergebung bitten, Jesus als unseren Herrn und Erlöser einladen und dann wirst du es erleben. Amen. Ich möchte noch beten und dann singen wir, glaube ich, ein Lied. Alfred, du sagst uns noch was zum Opfer. Herr Jesus, ich danke dir für die Grundlagen des Glaubens. Ich danke dir für dein Wort, das nicht vergehen wird, auch wenn alles andere sich auflöst. In dir, in deinem Wort, im Reich Gottes, haben wir unerschütterbaren Grund bekommen. Und Herr Jesus, wir wollen als solche leben, die auch darauf ihren persönlichen Glauben gründen. Aber wir wollen auch mit diesem Zeugnis in die Welt hinein sprechen und wirken. Warum die Bibel? Was spricht für sie? Heiliger Geist, hilf jedem von uns, dass wir darin uns selbst gründen, aber dass wir auch Einladende sind, Botschafter an deiner Stadt, dass Menschen den Segen, das Glück und die Kraft dieses Geheimnisses entdecken, erfahren und darin leben. Danke, Herr. Amen.